ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Im Freibad. Wimmelndes Leben. Sonne auf nackter Haut und der Duft von geklortem Wasser in der Nase. Und dann, nach einigem Zögern, das erste Mal vom 5-Meter-Brett ins Schwimmbecken springen. Was für ein intensiver Moment. Die Berge. Mit dem Helikopter durch ein verschneites Gipfelpanorama fliegen, sich auf einem Gipfel mit unberührtem, glitzerndem Pulverschnee absetzen lassen und dann auf die Skier und einfach nur talwärts. Was für eine intensive Erfahrung.
Ich denke, jeder möchte gerne ein intensives Leben führen. Also ganz viele Augenblicke haben, die besonders sind, die einen herausholen aus dem Alltag, der oft genug als gewöhnlich und flach erscheint.
Arndt Büssing ist Mediziner und Professor für Lebensqualität, Spiritualität und Coping an der Universität Witten-Herdecke. Büssing beschäftigt sich damit, wie das Wohlbefinden von Menschen positiv beeinflusst werden kann.
Und alles, was mit Erleben zu tun hat, das ist für mich total spannend.
Viele Menschen empfinden ihren Alltag nicht als spannend. An sich geht es ihnen gut, aber ihr Leben plätschert so vor sich hin. Sie fühlen sich in alltäglichen Routinen gefangen wie in einem Morast. Viele sehnen sich nach den Gänsehautmomenten ihrer Kindheit und Jugend zurück, nach intensivem Leben.
Das intensive Leben, eine moderne Obsession. So urteilte der französische Philosoph Tristan Garcia in seinem gleichnamigen Essay aus dem Jahr 2017. Garcia beschreibt, wie heute einfach alles toll und großartig und intensiv sein soll. Wie wir permanent nach plötzlichen Erregungen suchen, nach starken Empfindungen. Ob es die Wandfarbe in der Wohnung ist oder der Orgasmus, die nächste Party oder der Energy Drink, der Urlaub oder der neueste Krimi. Alles soll uns ein intensives Lebensgefühl garantieren und Schauer über den Rücken jagen.
Klingt anstrengend und irgendwie auch falsch. Arndt Büssing versucht in seinen Forschungen aber erstmal gar nicht zu definieren, was ein richtiges und was ein falsches intensives Leben ist.
Denn jeder Mensch empfindet natürlich hier anders und definiert auch für sich anders, was für ihn intensiv ist. Und dann hat jeder seine eigenen Trigger und Auslöser, die für ihn wichtig sind. Also mich interessiert vielmehr das Erleben, die Reaktion darauf, unabhängig von dem, was die Auslöser sind und ob jemand sagt, das war für mich besonders intensiv oder nicht. Denn es gibt natürlich die großen Situationen, es gibt die kleinen Situationen und alle haben ihre Bedeutung und alle können zu etwas beitragen.
Grundsätzlich könnte man sagen, intensive Erlebnisse tragen dazu bei, sich lebendig zu fühlen. Interessant ist, Vorhersagen lassen sie sich nicht. Selbst beim teuer bezahlten Helikopterflug oder beim Sprung vom 5-Meter-Brett könnte auch nichts als ein flaues Gefühl im Magen oder Enttäuschung herauskommen.
Wir wissen aber inzwischen gut, was im Körper abläuft, wenn wir einen freudigen Gänsehautmoment erleben, erklärt Mediziner Büssing. Es sind ganz archaische körperliche Abläufe, die schon unsere Ahnen kannten. Zum Beispiel bei der Begegnung mit einem Säbelzahntiger.
Ich versuche es mal einfach. Wir haben also ein limbisches System, das ist mit der Verarbeitung dieser entsprechenden Emotionen beschäftigt, die also diese Erlebnistrigger auslösen, Freude und Aufregung zum Beispiel. Und dann wird das sympathische Nervensystem, also unser Alarmsystem, aktiviert. Dadurch wird Adrenalin und Noradrenalin freigesetzt, unser Herz schlägt schneller, wir atmen tiefer und schneller. Und diese Stresshormone machen letztendlich auch diese sogenannte Gänsehaut aus. So, und jetzt haben wir diese Sympathikus-Aktivität und die führt dazu, dass wir alles intensiver wahrnehmen. Wir sind ja quasi im Fluchtmodus.
Alle Sinne sind jetzt auf scharf gestellt. Geschickt können wir flüchten, vielleicht mit einem Seil an einen Ort, den der Säbelzahntiger nicht erreichen kann. Und wir überleben die Begegnung.
Nun kommt dann das Belohnungssystem ins Spiel. Wenn es also ein intensives, berührendes Erlebnis ist, das kann natürlich auch ein tolles Essen sein oder besondere Menschen, mit denen man gerade zusammensitzt, dann wird dieses Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Dabei wird dann dieser Neurotransmitter Dopamin freigesetzt, was mit dem Gefühl von Vergnügen und Zufriedenheit einhergeht. Und davon will man natürlich immer mehr haben, um dieses gute Empfinden noch aufrechterhalten zu können. Und das kann ja kein dauernder Alarmzustand sein. Und dann kommt das parasympathische Nervensystem ins Spiel, das all diese Stressreaktionen wieder herunterreguliert, uns beruhigt und aus diesem Ausnahmezustand wieder zurückholt.
Dieses System aus intensiver Aktion und rauschhaftem Glücksgefühl am Schluss war über Hunderttausende von Jahren hinweg sehr förderlich fürs menschliche Überleben. Es hat unseren Mut befeuert. Wie wenige hätten sonst in archaischen Zeiten riskiert, sich beim Erlegen eines wilden Ebers eine Verletzung zu holen, einen Knochenbruch oder tödliche Wunden? Die Tollkühnheit bei der Nahrungsbeschaffung wurde so von körpereigenen Glücksduschen belohnt.
Und noch heute im Zeitalter von Pizzaservice und wohltemperierter Wohnung suchen viele Sensation-Seeker nach ähnlich starken Herausforderungen.
Ich denke, man fühlt sich dann lebendig und intensiv. Das ist ja genau das, was erstrebt wird mit diesem Kick-Erlebnis. Es ist etwas Besonderes. Ich bin in einer herausfordernden Situation. Und die Gefahr wird dann manchmal auch zu einem Kick, der eben aber auch einen Nachteil hat. Es könnte ja auch schief ausgehen.
Viele Teenager lieben Situationen dieser Art. Dabei ist es als Kind und als Jugendlicher, sogar noch als junger Erwachsener, ohnehin leicht, aufregende Dinge zu tun und sich intensiv lebendig zu fühlen. So vieles macht man in dieser Zeit zum ersten Mal. Zum ersten Mal Klassenfahrt, zum ersten Mal glücklich verliebt, zum ersten Mal guter Sex, zum ersten Mal Urlaub ohne die Eltern.
Oft wirkt es allerdings, als würden gerade junge Leute gerne Dinge tun, die sehr leicht schiefgehen können, sich bei Erfolg aber umwerfend intensiv anfühlen. Trainsurfing an S-Bahnen, Paragliding oder tollkühne Sprünge beim Parkouring durch die Innenstadt.
Ich glaube nicht nur, dass es auf die Teenager begrenzt ist, bei denen fällt es vielleicht besonders auf, aber auch die Midlife-Crisis, meinetwegen in meinem Alter, wenn ich Männer sehe, die ungewöhnliche Dinge machen, wahrscheinlich ist das genau das Gleiche. Ich will etwas Besonderes in meinem Leben noch erleben können. Es muss etwas Herausragendes sein, weil das eben zu einer Routine geworden ist. Ehepartner, die sind automatisch da und deswegen ist es nichts Besonderes mehr und deswegen muss es woanders gesucht werden. Und dann ist eben dieses aufregende Nervenkitzel, dann fühlt man sich lebendig.
Der Klassiker? Fremdgehen, sexuelle Abenteuer oder Extremsport, Marathonlaufen, Triathlon, Bodybuilding oder Fern- bzw. Abenteuerreisen, Besteigung des Mount Everest, Alpencross mit dem Mountainbike, Tauchen am australischen Great Barrier Reef. Aber was ist, wenn man irgendwann den fünften Marathon gelaufen ist, die Affäre zur Nebenbeziehung wird oder man alle Kontinente unseres Planeten bereist hat?
Also dieses intensivere Leben, das wird allgemein so verstanden, dass alles, was uns reizt und fasziniert, eigentlich eine immer intensivere Ausprägung braucht. Alles muss größer, schneller und stärker werden. Aber eine größere Herausforderung, größere Intensität der Emotionen und so weiter, das hat irgendwie auch seine Grenze. Das kann ja auf Dauer gar nicht gut gehen. Denn irgendwann sind natürlich auch die intensivsten Olympischen Spiele des Lebens vorbei. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Und was bleibt dann?
Genau hier wird es für Emotionspsychologen richtig interessant. Wie könnten wir es schaffen, unsere Sehnsucht nach dem intensiven Leben ein Leben lang zu stillen?
Wieder staunen zu lernen wäre schon mal ein Anfang, meint Arndt Büssing.
Was Kindern sehr gut gelingt, sie bleiben leichter irgendwo hängen und sind fasziniert von etwas, was uns im Laufe des Lebens so viel verloren gegangen ist.
Zweijährige Kinder, die eine volle Stunde die Konstruktion eines Teebeutels bis in all seine Einzelteile erforschen. Dreijährige, die vor einer Ameisenstraße in die Hocke gehen und sie hingebungsvoll beobachten. Wir alle kennen diese Art des gebannten Staunens kleiner Kinder.
Sollte uns ausgerechnet eine kindliche Fähigkeit aus dem alltäglichen Strudel unbefriedigender Ablenkungen und Routinen retten können? Uns wieder öfter Momente mit Gänsehaut bescheren? Arndt Büssing glaubt daran und nennt die notwendige Fähigkeit ehrfürchtiges Staunen oder staunendes Innehalten.
Im Englischen nennt man es Awe, Ehrfurcht. Und seit ein paar Jahren publizieren Emotionsforscher zu diesem Phänomen. Nur ist das deutsche Wort Ehrfurcht heute etwas aus der Zeit gefallen und Ehrfurcht klingt merkwürdig.
Ja, einige Leute fühlen sich dadurch etwas irritiert, weil die Furcht steckt dahin und dann muss ich noch jemanden Ehre erweisen. Das wurde vielleicht früher einem König entgegengebracht, dem man ja verehren musste und dem man auch zu Recht fürchten musste. Deswegen war er der Versuch zu sagen, es heißt staunendes Innehalten, um Ehrfurcht einmal anders umschreiben zu können. Weil in den klassischen alten Büchern war das Thema Ehrfurcht immer mit Religiosität assoziiert, aber es ist keine Grundvoraussetzung. Also auch alle anderen Menschen, nicht religiöser, nicht spiritueller Art, sind Empfindungsfähigkeit, sind von etwas berührt und bewegt und es kann auch ihr Leben verändern.
In der Bibel gibt es die berühmte Szene, in der sich Moses vor dem brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch zunächst staunend, dann ehrfürchtig niederwirft, als Gott zu ihm daraus spricht. Das kann als klassische Ehrfurchtssituation gelten. Als Mensch wird man klein vor so etwas Großem, auch demütig.
Im alltäglichen Leben sehen Situationen, die uns ehrfürchtig staunen lassen, natürlich anders aus als in der Bibel. Arndt Büssing selbst ist eher zufällig auf die Wirkung dieser Empfindung gestoßen.
Im Zuge dieser Forschungsprojekte, die ich dann gemacht hatte, bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass einzelne Personen gesagt haben, dass etwas sie besonders bewegt hat. Das war das Motiv des ehrfürchtigen Staunens. Und das gelingt auch nicht religiösen Menschen. Auch die sind in bestimmten Situationen von etwas Besonderem fasziniert, halten vielleicht Staunen in ihrem Tun inne, sind ganz gefangen, von etwas berührt. Und Hartmut Rosa würde vielleicht das als Resonanz bezeichnen. Das ist auch ein ganz guter und auch passender Begriff.
Ein vibrierender Draht zwischen uns und der Welt. So hat es der Soziologe Hartmut Rosa in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel formuliert. Er plädiert für eine neue Art von Kontakt, die wir pflegen sollten. Und zwar nicht nur untereinander, sondern überhaupt. Mit der Welt um uns herum. Und das hat viel mit Lebendigkeit zu tun, sagt Arndt Büssing.
Ich trete mit etwas in Verbindung, lass mich berühren und es hat einen Nachklang in mir. Und wenn diese Empfindungen dann groß und tief sind, dann wird vielleicht auch mein Leben anders. Ich werde vielleicht bewusster, schaue tiefer hin, werde achtsamer.
Groß und tief sind für manche Frauen die Momente nach der Geburt ihres Kindes. Für andere sind es ihre einmaligen sportlichen Höchstleistungen oder Momente von besonderer Kreativität, von inniger Liebe und Sex. Sie gehören zu den sogenannten Peak Moments, den Gipfelerfahrungen unseres Lebens.
Die Bedeutung solcher Momente, in denen wir komplett im Hier und Jetzt sind, wo die Zeit stillzustehen scheint und wir quasi mit der Welt verschmelzen, hatte schon der US-amerikanische Sozialpsychologe Abraham Maslow Mitte der 1960er Jahre erkannt. Maslow ist Begründer der positiven Psychologie. Seine Forschungen zu den Ursachen mentaler Gesundheit haben gezeigt, dass Gipfelerfahrungen unbedingt dazugehören. Sie sind so intensiv, so erschütternd, dass sie eine große Strahlkraft auf unser ganzes Leben entwickeln.
Ja, das, was mich bewegt, macht ja auch einen Eindruck. Das heißt, dieser Eindruck wird auch in meiner Erinnerung gespeichert. Ich werde mich immer wieder mit Freude daran erinnern und vielleicht auch die Sehnsucht haben, kann ich das nicht wieder haben. Dann sind wir wieder an dieser olympischen Disziplin. Ich möchte immer wieder solche besonderen Augenblicke haben, was natürlich nicht funktioniert. Und das ist eben das Schöne, wir nennen es vielleicht einen wunderbaren Augenblick und Wunder kann man nicht reproduzieren und sie sollen etwas Einmaliges sein, sonst würden sie ihren Wert verlieren.
Auch Abraham Maslow glaubte, Gipfelmomente seien in jedem Leben vorhanden, aber eben etwas Seltenes. Immer wieder neue, große Wunder erleben zu wollen, um sich lebendig und gut zu fühlen, das funktioniert nicht. Da ist auch Arndt Büssing sicher. Was dagegen gut funktionieren kann, das Besondere im eigenen Leben zu entdecken, indem man feiner in seiner Wahrnehmung wird.
Aber es können natürlich auch die kleinen Erlebnisse sein, die eben schon mal angedeutet wurden, die einen kurzfristig innehalten lassen, von denen man dann vielleicht ganz fasziniert ist und die einen lächeln lassen. Auch das hat natürlich seine Bedeutung und es ist schön und gut. Es muss nicht immer dieses große Tiefe sein, das Fantastische.
Jeder kennt das. Wenn wir an einem gewöhnlichen Tag zufällig jemandem auf der Straße begegnen und ein paar Worte wechseln, gehen wir danach anders weiter, belebter. In ihrem Buch »Mehr Zeit für die Seele – Der Weg zur Lebendigkeit« beschreibt die Schweizer Psychologin Verena Kast, wie wichtig für uns sinnliche Eindrücke sind. Der Duft vom Kaffee, der Dampf über der Tasse Tee, solche kleinen Dinge.
Ähnlich wie Hartmut Rosa plädiert Verena Kast dafür, sich immer wieder Zeit zu nehmen und sich bewusst einzulassen auf unsere Umgebung, sei es zu Hause oder in der Natur. Viele Facetten von Freude und Verbindung zu Menschen und der Welt können wir dann erleben und so immer wieder neu bemerken, dass das Leben bereichernder und schöner ist als erwartet.
Um noch mehr über ehrfurchtsvolles Staunen herauszufinden, hat Professor Arndt Büssing eine weitere Studie begonnen.
Wir haben uns angeschaut, was empfindet jemand, wie intensiv und wie häufig empfindet jemand so etwas wie dieses staunende Innehalten, Gefühle von Dankbarkeit, die sich dann anschließend einstellen können. Da haben wir uns unterschiedlichste Personengruppen angeschaut, Meditierende, Yogaübende, Ordensleute, Normalmenschen, Studierende, Patienten mit Schmerzerkrankungen, unterschiedlichste Menschengruppen, auch Personen mit depressiven Erkrankungen.
Im Ergebnis fiel auf, dass es sehr deutliche Unterschiede im Empfinden gibt.
Das ist jetzt nicht so, dass es Menschen gibt, die so etwas gar nicht empfinden würden, aber es fällt eben deutlich dabei auf, dass diejenigen, die einen bewussten Lebensstil haben, also die Yoga-Übenden, die Ordensleute zum Beispiel, die auch eine religiöse oder spirituelle Praxis haben, die das also auch häufig einüben, die haben viel höhere Scores gehabt als andere Personengruppen.
Sie haben also deutlich besser abgeschnitten hinsichtlich Erlebnissen, die als intensiv empfunden wurden. Auf der Basis der zahlreich beantworteten Fragebögen und tiefergehenden Interviews hat Büssing inzwischen ein Programm entwickelt, das er staunendes Innehalten nennt. Der positive Einfluss von kleinen Ritualen auf das Wohlbefinden soll möglichst vielen zugutekommen.
Das ganze Programm ist kostenlos im Internet auf den Seiten der Universität Witten-Herdecke erhältlich. Für einen Zeitraum von 2 bis höchstens 3 Wochen kann man mit Hilfe dieses Materials üben, wie Staunen und Innehalten im Alltag funktionieren. Und man kann dabei beobachten, wie sich der eigene Alltag dadurch verändert, wie das Lebensgefühl sich intensiviert.
Gut, das kann also jeder so selbstständig für sich gestalten, wie es zu seiner Lebenssituation passt. Hierbei werden also für jeden Tag bestimmte meditative und anregende Texte bereitgestellt, die man dann mit in den Tag hineinnehmen kann. Es werden natürlich auch weitere Vorschläge gemacht, die in einem Booklet zu finden sind, das man sich kostenlos herunterladen kann.
Auffällig ist, dass jeder Tag durch die Vorschläge in diesem mehrwöchigen Programm einen klaren Rhythmus bekommt.
Der Tag soll morgens mit einer kurzen Zeit der Stille begonnen werden, um sich zu sammeln und eine besondere Atmosphäre zu schaffen, seine natürliche Umwelt wahrzunehmen. Und dann kommt etwas Zeit für einen speziellen kleinen Text zur Inspiration. Am Tag 1 handelt er von einer schönen Situation, in der man einmal Kaffee getrunken hat. Es folgt eine kleine Zeit der Meditation, egal ob im Gehen oder Sitzen.
Für den Nachmittag wird immer ein kleiner Spaziergang empfohlen, von dem man etwas mitbringen soll, das einen berührt hat. Diese Gegenstände bekommen für die Zeit des Programms einen besonderen Platz in der Wohnung. Auch eine kurze Zeit für einen Tee oder Kaffee soll man sich einräumen und ihn bewusst genießen.
Besonders wichtig erscheint mir dann, dass auch ein Tagesrückblick am Abend erfolgt, was mich bewegt hat, womit ich in Resonanz gegangen bin, besonders mit diesem anregenden Tagestext. Das kann man dann noch in einem Tagebuch aufschreiben, in das man immer wieder hineinschauen kann, wenn man so das Gefühl hat, nichts ist toll in meinem Leben. Man kann es wieder zur Rate ziehen und stellt fest, doch, mich hat etwas bewegt und berührt und es war eine Zeit, die kann ich vielleicht auch wiederholen, indem ich mich daran erinnere, wie das nochmal ging.
Schon beim Anschauen des Booklets, das liebevoll mit Fotos und Texten gestaltet ist, lässt sich ahnen, ja, das könnte etwas bewirken. So anregend sind die täglichen Aufgaben. Aber lässt sich unser Gefühl, dass wir ein intensives Leben führen, durch das ehrfürchtige Staunen wirklich steigern? Hat nicht jeder sein eigenes persönliches Limit?
Das ist immer schwierig. Man kann Personen finden, die haben, wenn man das jetzt quantifizieren wollte, schon sehr hohe Ehrfurchtsscores. Da kann man vermutlich nicht mehr noch mehr steigern, weil sie schon sehr bewusst sind. Aber bei Personen, wo noch Platz nach oben ist, da kann man tatsächlich dieses Erleben auch weiter trainieren.
Gerade Menschen mit depressiven Erkrankungen fällt es deutlich schwerer, zu staunen oder die Lebendigkeit und Verbundenheit mit der Welt zu empfinden. Da wäre noch viel möglich, glaubt Büssing. Vieles haben wir selbst in der Hand. Seine Überlegungen und Forschungsergebnisse hat er in seinem 2024 erschienenen Buch Innehalten zusammengefasst.
Wer also ein intensiveres Leben führen möchte, könnte schon heute beginnen. Ein kurzer, bewusster Spaziergang wäre ein Anfang.
Und dann stellt man irgendwann fest, dass es eigentlich gar nicht so schwierig, mit offenen, aufmerksamen Augen durchs Leben zu gehen. In einer bestimmten Tradition nennt man das dann Achtsamkeit. Das kann man eigentlich nennen, wie man möchte. Es geht um eine Resonanzfähigkeit, Berührungsfähigkeit, dass ich all das, Anführungszeichen, Heilige in meinem Leben tatsächlich wieder wahrnehmen kann. Ich kann mich vielleicht auch mehr freuen über all das, was mich umgibt und dass ich es dann auch besser wertschätzen kann. Denn eigentlich ist nichts von all dem, was uns umgibt und unser Leben ausmacht, selbstverständlich.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wir haben einen Podcast-Tipp für euch. Cut, das Virus, das uns trennt. In dem Storytelling-Podcast vom WDR geht es um das Virus, das alles verändert hat. Corona. Vor 5 Jahren hat die WHO die Verbreitung des Virus als Pandemie eingestuft. Und mit der Pandemie ging auch ein Riss durch unsere Gesellschaft. Fast in jeder zweiten Familie oder Freundeskreis gab es ernsthafte Konflikte wegen Corona. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem ARD-Deutschland-Trend, die CUT exklusiv für den Podcast erhoben hat. Und von denen, die Streit hatten, hat jeder 12. zu einer engen Bezugsperson sogar ganz den Kontakt verloren. Bis heute. Weil sie sich wegen Corona so sehr zerstritten haben. Und genau darum geht es auch bei CUT. Unsere KollegInnen vom WDR haben dafür ein Geschwisterpaar getroffen, das sich in der Pandemie fremd geworden ist. Er sieht seine Freiheit in Gefahr, radikalisiert sich und sympathisiert mit der Querdenker-Szene. Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und lässt sich sofort impfen. Jetzt ist die Frage, finden Sie wieder zusammen? Die Antwort hört ihr in CUT. CUT, das Virus, das uns trennt, findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein.